Mo Sports, Fitness for Everybody. Mo Sports, Fitness for Everybody. Es ist wieder Dienstag bei euch, hoffentlich. Bei uns nicht, bei uns Montag. Wir sind da ja sehr durchsichtig. Mischek Dama sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Mo Fürste. Ich wünsche euch allen einen schönen Start in die Woche und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Mischek, das hoffe ich, du auch. Du bist Geburtstagskind.
Absolut, ja. Seit letzter Woche bin ich alt.
Gratulieren. Mischek ist alt. Er ist jetzt fast 50 und immer noch fit wie
eh. Sieht aus wie 25.
Wie bist du wirklich geworden?
31.
Gott, du bist ja wirklich richtig jung. Wie man das sieht, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal intensiviert. Mischek kommst du ja auch vom High Rocks Event in Essen, obwohl du jetzt nicht mitgemacht hast. Aber du bist ja sozusagen Dauergast bei High Rocks, ne?
Eigentlich. So ist es.
Und zwar tatsächlich, eigentlich können wir auch mal hier thematisieren, tatsächlich ja mit einer Food-Komponente auch, ne? Also ist ja jetzt
klar,
gar nicht so weit hergeholt.
Wie denn sonst?
Was soll er sonst da machen? Was soll Mischek zur Hölle sonst bei High Rocks machen? Nee, du bist mit deinem Unternehmen da.
So ist es, ja. Wir sind mit Gometta Fit Me am Start. Kaum zu übersehen, präsentieren uns mit einem fetten...
Ja, so ein Schulbus.
Schulbus, genau, ein Foodtruck. Quasi so ein Ami-Schulbus, wo wir gesundes und leckeres Essen zusammenbringen. Die fitte Gourmet-Küche präsentieren und somit alle Teilnehmer und Zuschauer mit leckerem Essen versorgen.
Wäre das eigentlich was jetzt ganz ehrlich, ich weiß, dein Unternehmen, aber ganz ehrlich, was Sinn machen würde, auch vor dem Wettkampf noch zu essen, oder ist es eher was für nach dem Wettkampf?
Sowohl als auch, es hängt dann wieder vom Timing ab, wann du es eben zu dir nimmst. Es sind ja vollwertige Mahlzeiten, alle irgendwo so mit einem 500-Kalorien-Deckel, also so konzipieren wir die Mahlzeiten. Okay. Alle Mahlzeiten haben mindestens 250 Gramm Gemüse, mindestens 30 Gramm Eiweiß, vom Kohlenhydratanteil liegen wir irgendwo so zwischen 50 und 60 Gramm pro Mahlzeit. Der Fettanteil ist recht gering mit 10 bis 15. Da es eine vollwertige Mahlzeit ist, würde ich vorschlagen, wenn vor dem Wettkampf, so hat es zum Beispiel Christian gemacht, 2 bis eigentlich noch besser 3 Stunden.
Hätte er vielleicht, also Christian muss dazu sagen, Christian, mein Partner bei High Rocks, hättest du vielleicht nicht sagen sollen, denn er ist ja um 3 Minuten an seiner Zeit gescheitert, die er sich vorgenommen hat. Ja, müsst ihr euch vorstellen, er läuft bei 1 Stunde 14 Minuten und 30 Sekunden in die Wallboards rein und er wollte unbedingt,
die haben ihn gekillt, ne?
Er wollte unbedingt 1,20 machen, weil meine Bestzeit ist 1,20,03 und er wollte mich um jeden Preis schlagen. So,
was war es? 1,23?
Und dann geht er bei 14,30 in die Wallboards rein und was passiert? Er bricht zusammen, braucht 9 Minuten.
Ich habe deine Story gesehen.
Und finisht in 1,23,03. Aber ich muss sagen, Respekt, denn der Junge ist immerhin über 50 und da eine 1,23 rauszuschießen, da müssen wir auch tatsächlich mal die Kirche im Dorf lassen, das ist schon richtig stark.
Ja, absolut, absolut. Aber er hat es eben so gemacht, 3 Stunden vorher, ich denke, das ist ein gutes Timing. Wir haben ja unterschiedliche Meals mit unterschiedlichen Zutaten selbstverständlich, um eine große Vielfalt zu präsentieren. Dementsprechend hängt es dann so ein bisschen vom Meal ab, was du vor dem Wettkampf isst. Und wieder die individuelle Geschichte letztendlich, wie schwer liegt dir das im Magen oder eben nicht, wie gut kannst du es verdauen. Aber wir haben sehr, sehr gut verdauliche Meals auf jeden Fall dabei, wie eine Glasnudel-Chicken-Bowl, wo wir leichte Kohlenhydrate haben mit einem entsprechenden Gemüseanteil, eine magere Eiweißquelle. Das passt wunderbar. Aber genauso gut ist es auch für Post-Wettkampf, also nach dem Wettkampf geeignet, weil auch letztendlich dann du deine Proteine brauchst, deine Glykogenspeicher wieder auffallen kannst und irgendwann sich ja auch der Hunger einfach bemerkbar macht und du was Leckeres essen willst. Und da, das war, was ich ja immer sage, mein größtes oder mein primäres Ziel, Essen ist Genuss. Dementsprechend müssen die Meals zunächst einmal schmecken. Erst dann kommt der ganze Fitness-Gesundheitsgedanke hinzu. Wo wir eben einen bestimmten Eiweißanteil haben, wo wir keinen Zuckerzusatz haben, wo wir auf Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker verzichten. Das kommt dann quasi on top.
Mhm. Und deswegen gibt es ja auch so ein bisschen, kann man noch ein bisschen Ketchup dazu nehmen oder sowas, ne? Das,
ja, wer dann mag.
Wer dann möchte. Ich habe es mir drauf gemacht, muss ich gestehen. Mischek, unabhängig davon, du warst ja nun, wie gesagt, den ganzen Tag in der Halle. Ich hatte ja ein Essen frei. Ich war nur aus Spaß kurz am Start.
Inkognito.
Inkognito und habe mir erstmal so ein Stündchen angeguckt, während Christian da am Start war. Unabhängig davon müssen wir über eine Zeit müssen wir sprechen. Eigentlich müssen wir über 3 sprechen, aber fangen wir mal mit einer an. Ich weiß nicht, ob du es da in der Halle so aktiv überhaupt mitbekommen hast, aber...
Ja, wir sind ja gleich quasi an,
neben
an
der Zielbereich.
Ne? Genau, wir sind ja in dieser Zone drin.
Weil der erneute, muss man sagen, der zweite von zwei in diesem Jahr, Leipzig und jetzt auch Essen, Weltrekord von Sarah Colti, über den müssen wir schon kurz sprechen, weil ich habe mir das nochmal so ein bisschen im Detail angeguckt und es ist da auch mal deine Expertise, weil du kennst dich ja jetzt nicht nur mit dem Thema Food aus, sondern vor allem auch mit dem Thema Training.
Durchaus, ja.
Als Coach und... Ich finde es so spannend, die unterschiedlichen Expertisen sozusagen bei dem Wettkampf zu sehen. Bei
das
Leuten.
Macht es ja so aus,
ja,
ne?
Genau.
So
also
die Vielfältigkeit, die du mitbringen musst.
Genau, beziehungsweise aber auch die unterschiedlichsten Leute, die mit den unterschiedlichsten Qualitäten trotzdem gute Zeiten finishen. Also als Beispiel ja. Imke Salander, mit der wir ja hier auch den Podcast machen, Shoutout an Imke, ist ja eine komplett aus dem Running kommt. Also die ist unglaublich fit in ja. allen Belangen, aber sie, ihre ganz große Stärke ist vor allen Dingen auch das Laufen.
Stimmt.
Und jetzt Masse hinter so einen Schlitten bringen, da müsste sie
Da fehlt es ihr einfach auch an Körpergewicht.
Das meine ich, da müsste sie sich noch jemanden mit dazu nehmen, damit sie das so in der Form dahinter bringen kann. Und bei Sarah ist es genau umgekehrt, die hat unglaubliche Power bei den Workouts. Und
ja.
nur um die Zeiten zu vergleichen, die läuft... einen Schnitt von ungefähr 4,45, fast 5, knapp etwas unter 5, also 4,40, 4,45er Schnitt. Zum Vergleich, Imke läuft fast eine Minute schneller.
Wow.
Also sie läuft so ein 3,40er, knapp 4-Minuten Schnitt. So ist bei den Workouts aber, und das jetzt mal nur so zum Zusammenfassen, festhalten möchte man fast sagen, also zum Beispiel Sled Push in 1,44 jagt sie die 125 Kilo darüber. Sled Pull 3,27. Also, eine Sabrina Mockenhaupt, gefühlt 12.500-fache deutsche Meisterin im Marathon, die hat, ich stand neben ihr, ist 3,30er Runden gelaufen, hat beim Sled Pull 13 Minuten gebraucht.
Abgefahren.
Ist ja klar, die wiegt 46 Kilo, die hat das Ding einfach überhaupt nicht bewegt bekommen. Das war ein Wahnsinnsfight. Oder Sarah macht auch in 2,51 die Lunges. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass das unglaublich ist. Und was mich wirklich am meisten gleichzeitig beeindruckt, weil das sind jetzt alles so irgendwie Sachen, die haben mit Power und Kraft auch zu tun, aber sie macht auch die Burpees 80 Meter in 2,27.
Mhm.
Wo du denkst, okay, wenn du jetzt ein bisschen eher dann über die Kraft kommst und auch nicht gerade klein bist, dann ist das vielleicht eher ein Problem. Nein, ist kein Problem. Also zusammenfassend, mit 8 mal 4,45er Schnitt laufen ist eine Zeit von irgendwie 38, 37 Minuten Laufzeit. Wenn man dann in einer Stunde 0,5 finisht, heißt das, man hat nur noch 28 Minuten für alle 8 Workouts. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil es eben so eine ganz andere Variante ist von denen, die wir bisher gesehen haben. So beim Und ich meine, jetzt ist der neue Weltrekord, liegt jetzt bei den Frauen bei 1,05,33. Und wenn ich mir angucke, dass die 4,45 im Schnitt läuft, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir echt vorstellen, dass die Stunde drin ist.
Da ist noch Luft nach oben. Also ich bin ja quasi die männliche Version der Sarah. Wenn du dich an meine Zeiten letztes Jahr erinnerst.
Absolut, absolut.
Und dementsprechend baue ich auch auf diesem Grundgedanken, da ist noch Luft nach oben, dieses Jahr auf, weil ich in Hamburg auch teilnehmen werde.
Ja, du bist ja am Start, aber sprechen wir gleich drüber.
Ja, also da geht einiges, aber ich denke dennoch, dass es in erster Linie ein Laufevent ist. Denn wenn du eben die Zeit nimmst und sagen wir mal, die Bestzeiten liegen irgendwo um bei einer Stunde, dann bist du etwas mehr als die Hälfte trotzdem mit dem Laufen beschäftigt. Wenn du dann eben vor allem bei den Sled-Geschichten eine gewisse Körpermasse dennoch mitbringst, glaube ich, hast du schon ziemlich gute Karten. Und Sarah, wer ihr bei Instagram folgt, der sieht ja, dass sie sehr, sehr vielfältig ist in ihrem Kraftoutput.
Mhm.
Das heißt, sie beherrscht sowohl den Extrem-Power-Output, also wirklich sehr...
Maximalkraft.
Genau, im Maximalkraftbereich. Wie aber auch letztendlich Kraftausdauerbereich, den sie aus dem turnerischen und Parkour-Elementen dann entnimmt. Von daher ist sie da schon sehr, sehr vielfältig und gut aufgestellt.
Auf jeden Fall.
Dementsprechend hat sie auch keine, wenn man so die Gespräche zum Beispiel der Teilnehmer mitbekommt, dann hat jeder gefühlt eine Disziplin, also eine Kraft-Challenge, was so ein bisschen der Punktus Knacus ist. Und wo die Person dann dementsprechend, ich sag mal, am meisten Bammel, am meisten Angst vor hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sarah gar nicht so der Fall ist.
Ja,
weil sie
Punkt
eben sehr,
des Knackos.
Genau, weil sie eben sehr, sehr, na, wo liegt der?
Du hast, ja, nein, ich absolut. Du hast bei den Männern, also, wobei, vielleicht noch einen Satz. Es gab tatsächlich letztes Jahr eine Uni-Studie über HYROX. Da haben sich hier an der Uni Hamburg hat sich ein Kurs das Produkt vorgenommen und hat es analysiert. Aha. Und hat, wir wussten davon nichts. Und irgendwann haben die uns angeschrieben und gesagt, hier ist übrigens morgen Präsentation, wenn ihr Lust habt, euch das Ergebnis anzuhören. Und zwar ging es genau um den Vergleich, Running und also Laufen und Kraft, wie ist das Verhältnis? Und wir hatten echt so ein bisschen, wir dachten so, wir haben natürlich schon im Büro so gesagt, so, ja, die haben ja gar, also die haben überhaupt keine Ahnung, die Affen, sollen die doch mal zeigen, was sie da können. Und wir haben uns das schon so vorher so gut geredet, ne? Weil wir ja nicht wussten, was rauskommt. So die klassische Angst vor neuen Ergebnissen. Und dann haben die es aber analysiert und es war ganz interessant, weil die sozusagen das wissenschaftliche Ergebnis ist, dass Läufer zu 55% im Vergleich zu 45% im Vorteil sind gegenüber reinen Kraftathleten.
Ja, das wusste ich.
Und das Ergebnis kommt vor allen Dingen aber aus dem Farmers Carry. Weil du beim Farmers Carry eben, wenn du, also vor allen Dingen bei den in der offenen Kategorie, in den HYROX Men und HYROX Women und den Doubles, ist das Gewicht nicht hoch genug, als dass du wirklich am Laufen gehindert wirst. Das siehst du auch an Zeiten. Also um mal zu sagen, der Gewinner Tobias Lautwein ist der zweite Mensch aller Zeiten, der unter einer Stunde geblieben ist, jetzt in Essen. Davor hat das nur zweimal Lukas Storath geschafft. Jetzt hat der Tobias Lautwein es auch geschafft. Ist also der zweite unter einer Stunde. Und der macht die Farmers Carry in 1,22. Also er joggt die im Grunde genommen quasi ohne Pause durch. Und das wiederum bevorteilt im Verhältnis, so war deren Ergebnis. Ne? Also wir wissen ja, die Wissenschaft weiß alles, aber prinzipiell ist es also richtig, es gibt einen leichten Vorteil für Läufer, aber ich finde, Sarah ist eben genau das Gegenbeispiel, weil sie eben keine Läuferin ist, wenn du so willst. Also es kann sie noch werden, da kann sie mit Sicherheit noch Luft rausholen, aber sie dominiert im Moment das Geschehen eben vor allen Dingen über die Workouts.
Absolut, was du ja nicht vergessen darfst und das kenne ich ja persönlich auch, je größer, je schwerer du bist, je mehr Muskelmasse du letztendlich bewegen musst, die dir in den Workouts zugutekommt, umso mehr Muskulatur musst du aber auch in der Ausdauer letztendlich, also im Laufen, mit Sauerstoff versorgen, was dann letztendlich sehr viel Energie kostet. Mhm. Von daher, logischerweise guck dir sämtliche Läufer an, die in 800 Metern und mehr starten, da ist keiner groß und kräftig.
Nee, klar. Ne? Klar. Wie soll es auch möglich sein?
Was ich auch noch recht erstaunlich finde, was für, ich sag mal, den Otto-Normalverbraucher dann gar irritierend sein kann, wenn du dir teilweise anschaust, welche jetzt rein optisch betrachtet Maschinen, vor allem im Männerbereich, starten. Wenn ich jetzt auch an Essen denke und hier an den Michaelius oder?
Ja, Michaelius, ja.
Michaelius, das sind ja wirklich, die sehen ja aus wie gefotoshoppt alle. Ja. Aber das sind dann nicht die Jungs, die auf dem Podium stehen.
Ja, sondern wobei er von beide stark war. Ne?
Also ja, klar, das darf man nicht vergessen. Ja. Aber sehr häufig ist es dann eben nicht der optisch am fittesten aussieht, der dann tatsächlich ganz oben auf dem Treppchen steht. Ja. Was ja dieses Mal in Essen genau dasselbe Fall
ist. Nee, hast du absolut recht. Das ist schon teilweise spektakulär. Ja, wir müssen auch noch kurz einmal sprechen über, erstmal gab es einen Double-Weltrekord bei den Frauen. Also sowieso haben alle Frauen in Essen Weltrekord gemacht.
Ja, ja.
Women wieder ein paar Sekunden. Dann Pro haben wir gerade drüber gesprochen. Und das finde ich auch besonders spannend, auch vor allen Dingen HYROX Women Doubles. Lisa Düngfelder und Magdalena Schubert, beide auch vorher schon alleine mitgemacht und jetzt in 1:01:32.
Abgefahren.
Also wirklich richtig 3 Minuten auf den Weltrekord draufgepackt. Bombenzeit. Und auch wenn du da reinguckst, zum Beispiel, die machen Sled Pull zu zweit in 58 Sekunden.
Wow.
Also das ist, die atmen den Schlitten quasi ein. Also einmal aufgesogen und die 50 Meter sind weggewischt. Und haben sogar noch 5 Minuten Zeit in der Rockzone verbracht. Also haben sich wahrscheinlich kurz einmal hingesetzt, irgendwie eine Folge Netflix geguckt hier oder so. Tierisch viel Zeit da verbaselt. Also da ist so auch die Stunde definitiv drin. Also das so ein bisschen zu den Zeiten jetzt aus Essen. Es war ein interessantes Event. Wir hatten, ich hab den Christian Ehrhoff, unseren ehemaligen
Eishockey-Nationalmannschaftskapitän,
der die Silbermedaille da in Pyeongchang 2018 gewonnen hat, wo ja alle Deutschen auf einmal um 5 Uhr morgens Eishockey geguckt haben, als das Olympiafinale war. Da war ja noch der Captain und jetzt hat er sich da mal HYROX angeguckt. Und
hat er teilgenommen oder war er nur so da?
Ich hab ihn bald soweit. Bald habe ich ihn soweit. Okay. Ja.
Brauch noch ein bisschen.
Darf er nicht hören, aber bald habe ich ihn. genau, und da habe ich ihm ein bisschen die Halle gezeigt und er war auch, fand es auch richtig cool und war begeistert. Wie gesagt, bald habe ich ihn. Ja, und ansonsten haben wir natürlich letzte Woche, da will ich auf jeden Fall kurz einmal mit dir drüber quatschen, weil ich da immer noch so flashed von bin. Wir hatten ja dann am Mittwoch tatsächlich das größte, höchste Workout ever in New York City. Oh, ja. Und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben mit High Rocks auf dem Empire State Building, auf der Aussichtsplattform, ganz oben also,
geile Bilder,
da wo die einen oder anderen von euch vielleicht schon mal über New York geguckt haben, dort haben wir tatsächlich um 6 Uhr morgens ein High Rocks Workout gemacht. Das heißt, wir sind da, müsst ihr euch vorstellen, unser Team ist da um 2:30 rein, hat da 3 Stunden diesen gesamten Bereich draußen aufgebaut mit Ski-Ergometern, mit Rudergeräten, mit Laufbändern zum Laufen, mit Kettlebells und was da alles am Start war. Und dann hat Mintra Madison, unser sportlicher Direktor, hat sie da ein Workout mit so, weiß nicht, 20, 30 Influencern aufgezogen.
Wer ja, die Bilder gesehen hat, guckt Videos bei Instagram Videos, gesehen, guckt's euch nochmal an.
Cool. Unglaublich, auf dem Empire State Building geht da die Sonne auf und da haben wir in der Form sozusagen so ein PR-Stunt zusammen mit Puma Smartwatch, unserem neuen Partner, gemacht. Und ich kann nur sagen, seitdem melden sich 20, 30 Leute pro Tag in New York an. Am 15.12. haben wir
so
New York.
Amis ja auch
so sind die Amis dabei, halt, ne?
Ja,
so
sind die Amis. Die, was so ein Hype angeht, wenn etwas geil ist und das ist High Rocks und das zieht viele Leute mit, dann sind die da einfach anders drauf.
Und dann noch, ich meine, jetzt der Podcast kommt ja morgen raus, deswegen dürfen wir es heute schon verkünden. Es ist tatsächlich soweit, seit heute ist das Hamburg-Event komplett ausverkauft. Also wir haben leider keine Tickets mehr, 3000 Teilnehmer, die Halle wird brennen. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das für uns natürlich auch eine Herausforderung ist, für dich ja auch.
Letztendlich, ich muss nur an die Kochplatten noch quasi.
Mischek muss nochmal an Herd und wir müssen zusehen, dass eben der Wettkampf trotzdem auch genauso gut funktioniert. Die Startzeiten verteilen sich über den ganzen Tag. Da haben wir in der letzten Woche auch mit einigen direkt im Kontakt Kritik geerntet dafür, dass das eben so lang ist. Aber ich sag's nochmal, habe ich auch schon vorher gesagt, es funktioniert einfach nicht anders. Wir sind ein Startwellensport und klar, wir haben jetzt 3000, da sind 500 Kids morgens dabei. Wenn die nicht dabei wären, hätten wir aber die anderen 500 Tickets verkauft. Also das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen und dann wäre der Tag genauso voll gewesen.
Mhm.
Und du kannst es nicht anders gestalten und wirtschaftlich, das weiß ja, kann sich ja jeder sowieso vorstellen, dass so eine Messe, kriegt man auch nicht hinterhergeworfen.
Absolut.
Und das ganze Setup und mit dem ganzen Equipment und so weiter, das ist schon natürlich wirklich ein Riesenaufwand, den man da betreibt, um so eine Halle auszustatten und dementsprechend sind wir super froh, dass wir immer den ganzen Tag Starter haben, auch wenn zugegebenermaßen die 20:50 Startzeit für die Men Pro spät ist, aber sag mal, im Usain Bolt bei Olympischen Spielen, müsste jetzt bitte um 16 Uhr starten.
Wenn man jetzt wissenschaftlich rangeht, ist das gar nicht so verkehrt, denn irgendwann ab 17, 18 Uhr, sagt man, pieken die Testosteronwerke, pieken die Maximalkraftwerte. Das heißt, eigentlich, sagt man auch, ist irgendwo das Zeitfenster zwischen, sag mal ganz grob, 17 und 19 Uhr, wenn es um Kraftoutput geht, um vielleicht einen neuen Rekord aufstellen, ist das die beste Trainingszeit.
Aha.
So. Also von daher.
So, also wer jetzt nicht überzeugt ist, dass er mit seiner vielleicht späteren Startzeit am Samstag in Hamburg seine persönliche Bestzeit schlägt, der hat
High Rocks nie geliebt. In der Regel würde ich mal behaupten, oder sehr viele zumindest, trainieren ja auch eher nach der Arbeit, also nachmittags, abends.
Viele,
genau, zu der Zeit, wann eben das Event stattfindet. Das heißt, der Körper ist auch da.
Der Biorhythmus ist absoluter Topform.
Also von daher stehen 9 Rekorden nichts im Wege.
Keine Ausreden. Das ist der Folgentitel. Mischek, ich habe unabhängig davon, das war ein kurzes Wrap-up zu dem, was da letzte Woche in Essen passiert ist. Ich habe es dir eben schon angeteasert, ich habe den alten Trick gemacht für euch da draußen. Ich habe Mischek sich schön auf so ein Thema vorbereiten lassen, was wir letzte Woche besprochen haben. Und dann hat er sich da vorbereitet und hat Daten rausgesucht. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, machen wir heute nicht. Wir sprechen heute mal über was ganz anderes.
Zum Glück alles abgespeichert im Kopf.
Genau, Mischek hat das notiert, hat das für den nächsten Podcast im Kopf. Aber heute wechseln wir das Thema, weil ich möchte heute gerne mit dir über das Thema Fast Food sprechen. Also gar nicht so konkret jetzt über hier, geh mal zum M oder zum nicht und hol dir das, sondern über das Thema Fast Food, weil ich habe wirklich eine konkrete Frage an dich. Was zur Hölle ist diese Faszination? Also warum funktioniert das so gut, dass man denken könnte, es ist eine Droge, dass Leute sich wirklich, ich gehöre übrigens dazu, für alle draußen, dass man sich echt Opfer. Bock hat, mal so ein Chicken Nuggets mit so einer süß-sauren Soße reinzukloppen. Mhm. Im Wissen, dass das wahrscheinlich wahnsinnig ungesund sind, dass die Tiere auch definitiv nicht mit dem Vornamen angesprochen werden bei der Haltung. Warum ist das so?
Gute Frage. Das ist eine wahnsinnig
gute
Frage.
Koks reinge?
Ja, so gut wie. Denk an die letzte Folge. Koks fürs Gehirn. Ja. Ne? Ich meine, die Lebensmittelindustrie hat einen, würde ich mal sagen, primären Motivator, welcher so aussieht, möglichst viel Geld verdienen. Ich würde mal behaupten, ohne jemanden was in die Schuhe zu schieben, dass die Lebensmittelindustrie weniger daran interessiert ist, dich als Individuum so gesund und glücklich zu machen, sondern denen liegt eher was daran, dass du möglichst viele Burger verspeist und dir das Ganze schmeckt. Und da wären wir eben beim zweiten Aspekt. Wir Menschen sind Genusstiere. Das heißt, wenn etwas gut schmeckt, dann gibt es keinen Grund, darauf zu verzichten. Und auch evolutionär betrachtet ist alles, was irgendwo eine bestimmte Kaloriendichte mit sich bringt, ein Geschenk der Natur. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Honignest gefunden wurde oder ein Mammut erlegt wurde, also sehr kaloriendichte Sachen gefunden wurden, da hat wahrscheinlich der ganze Stamm gefeiert. Und genauso ist es eben heutzutage. Das heißt, die Lebensmittelindustrie gestaltet diese Burger, Pommes, Döner und Co. natürlich auch so, dass das Zeug verdammt lecker ist.
Aber warum gibt es dann nichts Gesundes, was lecker ist? Oder was genauso lecker ist?
Naja, das gibt es schon. Nur dafür müssten wir wieder zurück zur Natur, also back to the roots quasi, und weniger verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Nur wir werden von klein auf, werden wir von der Lebensmittelindustrie verwöhnt. Das heißt, ich kann dir ein Beispiel erzählen vom Leipzig-Event, wo ich leider, und das tut mir leid, wenn diese Person mithört, einen potenziellen Käufer vergrault habe. Es kam nämlich ein Vater mit zwei Töchtern, ich würde sagen so irgendwo um die 5, 6 Jahre alt, zu uns an den Stand, guckt sich unser Menü an und fragt, ob wir denn Süßkartoffelpommes hätten. Und ich meinte, leider nein, nur das, was du eben auf dem Schild siehst. Und dann guckt er zu seinen Kindern, guckt wieder zu mir hoch und fragt, naja, habt ihr denn irgendwas, was kinderfreundlicher wäre? Daraufhin meinte ich zu ihm, naja, theoretisch alles, was wir im Menü haben. Du hast leckere, vollwertige Mahlzeiten. Und dann guckt er mich mit rollenden Augen an und meint nur, ja, aber nee, ich meine eher sowas wie Süßkartoffelpommes. Und dann meinte ich mehr als Spaß, aber auch als Aufforderung, vielleicht für ein interessantes Gespräch, was sich daraus ergeben würde. Dann muss ich dir leider sagen, dass Süßkartoffelpommes wahrscheinlich jetzt nicht die allerbeste Option für Kinder sind. Daraufhin hat er sich nur beleidigt umgedreht und ist wieder gegangen. Aber das zeigt einfach, dass wir von klein auf mit sehr kaloriendichten, sehr in der Regel stark verarbeiteten Lebensmitteln bedient werden, welche dementsprechend unsere Geschmackssinne entwickeln. Und es gibt zum Beispiel eine tolle Beobachtungsstudie, die an Kindern gezeigt hat, dass Erdbeerjoghurt mit echten Erdbeeren nicht mehr als solche erkannt wird. Aber der Erdbeerjoghurt voll mit Zucker und mit Erdbeeraroma, das ist der Geschmack, den Kinder bevorzugen und den sie immer dem natürlichen Joghurt quasi vorziehen würden. Mhm. Und dementsprechend kriegen wir von klein auf diese extrem kaloriendichten Zucker-Fettbomben geliefert. Kellogg's sei Dank und, ach ja, wir dürfen ja keine Marken nennen, oder wie war das?
Ja, haben wir jetzt.
Zu spät. Aber dementsprechend werden unsere Geschmacksnerven konditioniert. Und das ist letztendlich dann das, worauf wir erblich sind. Das ist genau das Essen, was wir dann ansteuern. Und nochmal, Koks fürs Gehirn. Das heißt, eine große Kombination, eine sehr dichte, sehr starke Kombination aus Fett und Zucker und Salz sorgt für eine extrem starke Dopaminausschüttung, welche sehr kurzfristig ist, aber in dem Moment unser Gehirn halt eine Party feiert.
Okay, also ich, gedanklich bin ich noch bei den armen Kindern, die jetzt nichts zu essen gekriegt haben in der Halle offensichtlich. Und auch, muss ich gestehen...
Wir hatten auch Schokoriegel am Stand.
Okay. Und ich muss gestehen, kurze privates kleines Fable für Süßkartoffelpommes.
Ja, da bin ich ganz
so
bei dir.
So mit Trüffel...
Oh Gott, ja. Alle Hamburger kennen wahrscheinlich Dulfs Burger und abgefahren ehrlich. Das Zeug. Aber genau da siehst du es. Also ich würde ja auch mich selbst und vor allem jeden da draußen belügen, wenn ich sagen würde, ich esse das Zeug niemals. Keineswegs. Es geht da auch wieder nur um die Balance, weil bei den meisten ist es dann am Abend mit Freunden die Süßkartoffelpommes und die Burger absolut legitim. Aber dann geht es am nächsten Morgen nach einer mehr oder weniger vielleicht durch zechten Nacht weiter mit dem Schokocroissant oder dem Franzbrötchen, dann ist man irgendwie total groggy und fertig.
Aber, pass auf, aber nochmal zurück zu meiner Frage, weil es scheint ja nicht möglich zu sein, sozusagen gesunde Sachen so schmackhaft zu machen, dass sie in irgendeiner Form auch so einen Effekt haben. Also dass irgendwie sagen, wir müssen mehr zu rohen und so weiter oder back to the roots, aber anscheinend geht es ja nicht, weil ansonsten würde es das ja geben. Also es ist ja schon so, dass, wie du sagst, dass es so ein Geschmackszirkus ist und so ein Geschmacksfeuerwerk ist, weswegen die Leute, die Kids zu McDonald's wollen und das hat auch viel mit Marketing zu tun, aber oder zu Burger King wollen oder zu Kentucky Fried Chicken oder wie sie alle heißen. Aber ist es nicht irgendwie möglich, was, oder ist das nicht eine geile Geschäftsidee? Wollen wir sowas starten? Ein Fastfood-Laden mit gesunden Sachen?
Also
wow,
genau
was darauf, für eine Idee, ne? Ist noch nie jemand drauf gekommen.
Nee, also ich meine, mehr oder weniger, wenn wir das aufgreifen, darauf arbeiten wir ja hin mit den Fit Me Meals. Unser Gedanke geht ja auch über klassische, ich sag mal jetzt Lunch-Dinner-Optionen hinaus. Und genauso bin ich auch am Entwerfen eines gesunden Schokokuchens, eines gesunden Käsekuchens. Also da kommt einiges nächstes Jahr, was wir gerade aufbauen. Und genau darauf bauen wir letztendlich auf. Und ja, es geht. Es ist aber wirklich eine Frage der Konditionierung und vielleicht so ein bisschen wieder, was war zuerst, das Huhn oder das Ei?
Ja, aber es ist ja so ein bisschen so, ich stelle mir vor, ich bin auf der Autobahn und ich fahre eine lange Strecke.
Genau.
Und ich denke mir so,
genau das ist es.
Jetzt, Schmachter, ich habe irgendwie...
Und was kommt dann?
Ja, genau, was kommt dann? Und jetzt ist da so ein, neuer Fastfood-Laden, Mishek's Fastfood. Und da halte ich jetzt und dann, hole ich mir so einen Rohkost in der Tüte fürs Auto. Also weißt du, das ist so,
absolut,
was soll
bin,
das Produkt
ich
sein,
bei dir,
was ich mir jetzt da an der Stelle, in der Form sozusagen einverleibe, was mich dann genauso glücklich in dem Moment macht, wie mich an dem in der Sekunde die Chicken Nuggets machen.
Ja, also wieder, was ist zuerst das Huhn oder das Ei? Und nochmal, wir sind so verwöhnt von diesen sehr kaloriendichten, makronährstoffdichten, also Fett und Zucker vor allem, dichten Lebensmitteln, dass wir verlernt haben, wie wir normalerweise essen, also wie wir Menschen geschaffen wurden, um zu essen und was für Lebensmittel. Das heißt, jeder, der eine 30-Tage-Challenge zum Beispiel gemacht hat, wo er auf Zucker verzichtet hat und dann einen Apfel essen wird zu 100%, davon bin ich überzeugt, bestätigen, dass er diesen Apfel noch nie als so süß wahrgenommen hat und so lecker und so saftig.
Also was du meinst, dieses...
Wir müssen uns wieder entwöhnen letztendlich, okay. weil anders wird es nicht funktionieren. Du musst dir vorstellen, wir versuchen ja ansonsten einen sehr radikalen Schritt. Du isst mehr oder weniger viel Fastfood und du kennst diese Lebensmittel und was sie bei dir auslösen und welche Geschmacksknospen sie anregen und so weiter. Und jetzt versuchst du den sehr radikalen Schritt zu sehr gesunden Sachen. Zum Rohkostsalat hast du erwähnt. Selbstverständlich wird der Rohkostsalat niemals so gut schmecken wie der Burger. Das ist Nonsens, das wird nicht passieren. Aber wir müssen lernen, wieder einen Schritt zurückzumachen von diesem ganzen Fastfood und uns natürlicheren Lebensmitteln wieder widmen, welche uns ein natürliches Verhältnis an Makro- und Mikronährstoffen wiedergeben. Und da geht es wirklich nicht großartig um Verzicht, weil wenn du auch an unser Menü denkst, jetzt in Essen hatten wir auch eine sehr leckere, würde ich sagen, vielleicht kannst du es bestätigen, ich weiß nicht mehr, was du hattest, aber eine Mac and Cheese.
Habe ich gegessen.
Also tatsächlich ein Gericht, was ja, ich würde mal behaupten, recht nasty ist, also eher in Verbindung
gebracht. So wie die Amis machen, ja.
Genau, eher in Verbindung gebracht wird mit Fast Food letztendlich. Ja. Aber du kannst das Ganze auch eben gesünder gestalten, das heißt, du setzt auf eine Vollkornnudel, was dir eine bessere Kohlenhydratquelle gibt. Du nimmst den etwas fettarmeren Käse. Unsere Soße machen wir aus Blumenkohl und Cashewnüssen. Das heißt, da ist nichts fertig. Da ist kein Zuckerzusatz drin. Da sind keine Geschmacksverstärker drin. Das heißt, du kannst dieses Essen auch gesünder machen. Absolut. Und dann musst du auch eben auf nichts verzichten. Aber zu einem gewissen Maße geht es gar nicht so sehr darum, jetzt nur den Blick auf die gesunden Sachen zu werfen, sondern zunächst einmal zu lernen, verarbeitete Lebensmittel weniger zu dir zu nehmen. Und das ist das ganze Problem, weil du bist auf der Autobahn oder du läufst hier raus, du bist gestresst, du hast ja selbstverständlich auch andere Verpflichtungen am Tag. Und die Lebensmittelindustrie ist so aufgestellt, du gehst raus und du hast Bäcker neben Asiamann, neben Pizzabude, ja, genau, neben Dönermann und, und. Das heißt, der Schritt dorthin und wir sind simpel gestrickt. Das heißt, einfach ist gut. Und vor allem im Essensbereich ist der gesamte Convenience-Bereich, in dem wir uns ja auch befinden mit unseren Meals, ein extrem riesiger Markt. Nur hast du sehr selten eine Verbindung aus Convenience und gesund.
Ja, ja, aber und das ist irgendwie das, was mich so fasziniert. Ich meine, haben wir jetzt auch keine Antwort drauf. Es geht ja auch, war auch mehr ein Spaß. So. Und natürlich hat die Idee schon 100.000 Mal jemand wahrscheinlich gehabt, aber es hat noch keiner so richtig umsetzen können. Und dazu kommt ja, wie gesagt, auch noch der große Teil Marketing. Dass nur, weil man jetzt auf einmal den gesunden Gurkensnack erfindet, wo der halt auch, was weiß ich, Schokostreusel hat und deswegen immer noch gesünder ist als die Nuggets, aber eben auch kein Glas Rohkost. Und gut, das hat ja noch lange keinen Erfolg, nur weil es immer da
das
ist.
Das braucht doch einfach Zeit, wenn du dir den Markt ja anschaust. Ich meine, das Bewusstsein für eine gesündere Ernährung wird immer größer. Ja. Und wenn du in den klassischen Fastfood-Ketten anschaust, in den letzten 4 Jahren, die Fastfood-Kette mit dem größten Wachstum war nicht McDonald's oder Burger King, sondern Subway.
Mhm.
Weil wenn du dir tatsächlich jetzt im Detail anschaust, was jetzt ein Burger dir bringt und was Subway dir bringt, naja, du kannst das Ganze natürlich auch sehr nasty machen, aber du kannst auch bei Subway dir ein Vollkornbrot nehmen, das heißt, du hast wenig Fett drin, du kannst eine magere Eiweißquelle nehmen, haufenweise Rohkost und Gemüse, dann muss es vielleicht nicht die doppelte Portion an Mayo sein, sondern dann müsst du nur eine
ja, kannst du
Senf aber, ne? aber oder ja. scharfe Chilisauce, aber du kannst das Ganze viel, viel gesünder gestalten, als es
ist
jemals
ja auch
bei
tatsächlich,
McDonald's der
Fall wäre. Subway ist ja einer der Ansätze, die genau in diese Richtung gehen.
Absolut. Sagen, und dementsprechend haben sie das größte Wachstum erfahren. Oder wenn du dir eben den Aufstieg gewisser Cafés anschaust, die wir in Hamburg haben, wie Mad About Juice und Co., welche eher auf frisch gemachten Smoothies, auf Bowls setzen. Das Ganze kommt, aber das braucht halt Zeit.
Ja, ja, ja.
Und dann musst du dich eben gegen die ganz großen
behaupten. In Amerika merkt man das tatsächlich schon ziemlich extrem, ne?
Also, oder? Vor allem in Miami, wo natürlich der Körperkult auch noch ein ganz anderer ist.
Ja, da gibt es diese ganzen Läden ja an jeder Ecke, wo es tatsächlich nur darum geht. Und dann ist da, es gibt, kann man sich in den USA, in der Nähe von unserem Office, ist es fast unmöglich, sich einen Kaffee mit normaler Milch zu holen. Also wenn man normale Milch möchte, ist man im Grunde genommen inzwischen dort absolut der Outsider. Jetzt, wenn ich da bin, denke ich, okay, sorry.
Ja, das Ganze kann dann noch so ein bisschen sehr radikalisiert werden und sehr extremistisch
ausgelegt.
Ja, das
ist immer das Problem. Es geht halt immer so in die Extreme. Das ist so, ich denke mir das in, so häufig bei Ernährung ist es auch so, dass das Ding, ich verstehe so meine Ansichten, was das angeht, würde ich weder als in die eine noch in die andere Richtung radikal bezeichnen. Also ich verfolge das alles und ich finde es auch super interessant, beschäftige mich auch punktuell mit Dingen, wo ich das Gefühl habe, die machen mir den Alltag angenehmer, besser oder helfen meinen persönlichen Zielen so, ne, in Bezug auf Ernährung oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man so eine gewisse Form von Vernunft behält. Also
absolut.
So ein vernünftiges absolut. Verhältnis dazu. Weil es bringt nichts, jedem Trend in der Extreme hinterherzugehen, um dann nach 3 Wochen festzustellen oder nach 3 Monaten, ist doch nicht so mal. Man kann alles mal ausprobieren, das meine ich damit nicht.
Sollte man, also zu einem gewissen Maße.
Genau,
sollte
aber in einem
ja
gewissen
auch.
Maße. Und ich glaube, viele machen halt den Fehler, wir haben da ja auch beim Thema Fasten schon mal drüber gesprochen oder so, dass dann viele den Fehler auf einmal sagen, ja, also jetzt ist dann, starte ich direkt mit, ich mache nach 16 Uhr, esse ich keine einzelnen Kohlenhydrate mehr. Wo du sagst, so, ja, okay, na, kann man machen, aber kann man auch anders machen. Das haben wir ja schon mal besprochen, besprechen wir auch nochmal sicherlich im Detail in einer anderen Folge. Aber ich meine so grundsätzlich dieses nur in so extrem denken oder auch jemand anderes, der sagt, ja nö, ich bin kein Vegetarier und ich bin auch kein Veganer, deswegen esse ich Fleisch. Ja, kannst ja machen, mache ich auch, aber deswegen muss ich mir ja nicht 7-mal die Woche ein Steak reinpfeifen. Ja. So, also
das siehst du immer wieder. Also egal unter welcher Theorie du dir das jetzt anschaust, ob vegan, vegetarisch oder Fastfood ja oder nein und dann entweder nur extrem gesund ja. oder extrem ungesund. Wenn du über die breite Bevölkerung schaust, dann wirst du immer wieder, wenn du an ein Schaubild denkst, eine Glockenkurve mhm. sehen. Und die meisten Menschen fallen unter eben den Großteil der Glocke und dann hast du an beiden Extremen 5 bis maximal vielleicht 10%, welche in diese Extreme fallen. Aber nur weil es für diese Individuen, dieser Extremfall einer Auslegung einer gewissen Ernährung funktioniert, heißt es nicht, dass es auch für dich oder für die breite Masse funktionieren wird.
Nee, klar.
Und radikale Ansätze, und das zeigen sämtliche Studien, die sich mit Diätform auseinandersetzen, immer wieder, führt langfristig zu einem Jojo-Effekt. Beziehungsweise andersrum gesagt, langfristig nicht zum Erfolg.
Ich habe übrigens gehört, das finde ich ganz witzig, weil wir haben ja auch, sagen ja auch immer so, du hast eben auch gesagt, ja, Miami und da sind sie alle so fitnessfanatisch und so und Body-Kult und frag mich nicht, das war immer so meine These, dass das in wärmeren Ländern sowieso ein bisschen so ist, weil man da irgendwie, keine Ahnung, weniger
Kleidung trägt.
Genau. Aber jetzt habe ich, ist ja auch, glaube ich, nicht ganz unbekannt, dass vor allem auch Mexiko und Australien, zwei der Länder sind, ja. wo wirklich die dicksten Menschen rumlaufen. Ja. Also im Schnitt, also Körperfett und allgemein ja. Fettleibigkeit. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Also Australien, ich war da auch ein paar Mal, aber die haben wirklich im Schnitt die dicksten Menschen der Welt. Ja, warum? Was machen die denn anders?
Du siehst...
Bei denen ist später früh und dann liegt an der Tageszeit, ne? Die essen zu.
Wahrscheinlich. Nein, also... Das sind jetzt reine Theorien meinerseits, ja. aber wenn du dir die Ureinwohner anschaust,
ja.
Unter denen Übergewicht und Folgekrankheiten von Übergewicht nicht bekannt waren, bis eben die westliche Welt kam und bis sich jetzt eben Fastfood und Co. etabliert haben, siehst du da die Tendenz zu diesen Sachen und wie schnell wir eben, Koks fürs Gehirn, wir auf diese Sachen anspringen. Und wieder die Intention der Lebensmittelindustrie, Sachen so zu produzieren, dass das Zeug natürlich mega lecker ist und gut schmeckt.
Okay, aber trotzdem muss es ja, das ist ja in allen Ländern gleich, letztendlich. Also ich finde es so spannend, dass ausgerechnet jetzt dort die Menschen wirklich so fett sind, um es mal so zu sagen. Also ich weiß zum Beispiel in Indien, wo ich ja lange Zeit Hockey gespielt habe, ist es ja wirklich so, dass... Wohlleibigkeit, um es mal so zu formulieren, ein Zeichen von Reichtum ist. Ne? Immer noch, also ist auch immer noch so, nicht mehr ganz so extrem, also gerade bei den jüngeren Menschen nicht mehr, aber bei den Älteren hast du schon immer noch den Fall, auch gerade bei Frauen, dass wohlgenährt zu sein ein Zeichen dafür ist, dass es der Familie gut geht.
Absolut.
So, und ist ja irgendwie, wenn man ganz tief in seinem Hirn kramt, ist das ja sogar an einer gewissen Stelle irgendwie nachvollziehbar in so einem Land, wo Armut und
auch mit Hunger sehr stark Hunger, in Verbindung steht.
Genau, klar. Hunger stark dabei ist und dann so demonstrierst du, guck mal, mir geht's eben nicht so schlecht. Aber in Australien? I don't know.
Ich war noch nie in Australien, von daher habe ich das gar nicht so im Blick. Ich glaube aber, dass es, was wir auch in unseren Kreisen sehr häufig erleben, was uns fehlt, ist ein etwas, was die Japaner als Harahachibu bezeichnen.
Mhm.
Harahachibu bezeichnet letztendlich eine Ernährungsform, wo du dich nur zu 80% voll isst und dann aufhörst.
Okay.
Das heißt, was uns häufig fehlt...
Wie soll man das denn stoppen? Also
indem du wieder auf dein natürliches Hungergefühl bzw. Sättigungsgefühl in dem Falle...
Also ich esse und ich muss noch Hunger haben und dann höre ich aber auf.
Genau, so beziehungsweise bis dein Gehirn ja registriert, da unten ist kein Platz mehr und du bist satt, brauchst du ja 20 Minuten. Das heißt, Grundregel Nummer 1, nimm dir Zeit fürs Essen. Iss nicht in Hektik, iss nicht schnell, iss nicht zwischendurch, sondern nimm dir wirklich Zeit fürs Essen. Das heißt, nach 20 Minuten wird sich ein gewisses Völlegefühl bemerkbar machen, auch durchaus bemerkbar als ein gewisses Druckgefühl, das du irgendwann ja auf dem Bauch, im Magen erfährst. Und das fehlt uns, weil wir diese ständige Völlerei erleben.
Mhm.
Ne, von All-You-Can-Eat-Buffets, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, Essenszufuhr, die wir genießen können, ständiges Snacken. Das heißt, wir haben gar kein Gefühl für unser natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl.
Mhm.
Auf der anderen Seite haben wir aber Völlerei. die ständig stattfindet. Und dementsprechend ein Überschuss, ein Übermaß an Nahrung, welche wir natürlich dankend annehmen. Und wir haben einfach das Problem in den westlichen Ländern, dass sehr viele Leute an einem Überschuss an Makronährstoffen, an Kalorien, an Energie leiden letztendlich, was sich dann in Übergewicht bemerkbar macht. Auf der anderen Seite aber durchaus sehr viele Menschen ein Mikronährstoffdefizit aufweisen. Weil letztendlich auf der anderen Seite all diese tollen, leckeren Fastfood-Optionen jetzt nicht die Rekordhalter sind, wenn es um Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe geht. Mhm. Und dementsprechend da trotz der extrem hohen Kaloriendichte ein Nährstoffdefizit
immer. Was heißt eigentlich Kaloriendichte?
Wir haben ja, wenn du an Energie denkst, haben wir unsere drei Makronährstoffe.
Ja.
Die letztendlich Energie, die wir aufnehmen, in Form von Protein, Kohlenhydraten und Eiweißen. Jetzt habe ich Proteine und Eiweiße doppelt genannt, das heißt Proteine, Kohlenhydrate und Fette natürlich.
Okay.
Das sind unsere sogenannten Makronährstoffe, das ist das, was uns Energie...
Wäre mir übrigens nicht aufgefallen.
Okay. Man muss es nur gut verkaufen.
Ja,
ne?
Ist schlau, ich habe genickt.
Genau. Das heißt, das gibt uns Energie. Das führt dazu, dass unsere Zellen sich reparieren können, regenerieren können, umbauen können, dass wir Energie zum Leben haben. Auf der anderen Seite, oder zusätzlich besser gesagt, haben wir unsere Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, welche du dir vorstellen musst, wie Kickstarter letztendlich für diese sämtlichen Prozesse im Körper, die ablaufen.
Mhm.
Und wir brauchen letztendlich beides. Und die Grundregel lautet, je weniger verarbeitet ein Lebensmittel ist, ob jetzt tierische oder pflanzliche Produkte, umso mehr Mikronährstoffe sind enthalten. Und je stärker verarbeitet es ist, umso mehr Mikronährstoffe werden letztendlich vernichtet. Was bleibt, ist die Energiedichte, die Kalorien. Also die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß.
Okay. Muss ich mir noch mal ein Buch zu lesen in Ruhe.
Müssen wir vielleicht noch eine separate Folge
so abnehmen. Genau, so eine, genau, oder einfach nur so ein Kurs für mich. Abschließende Frage, Mischek. Du bist ja sehr sozusagen nicht nur ausgebildet auf dem Gebiet, aber auch der Vorreiter sozusagen im Aufruf, sich gesund zu ernähren für uns hier. In der Hyrox-Welt und auch vor allem auch beim Moosbots. Trotzdem, die Frage an dich, und ich erwarte wie immer eine sehr ehrliche Antwort. Was ist Mischek Damas großes Laster, was komplett gegen jegliche Form seiner Einstellung und all dem, was er predigt, widerspricht und man sagen könnte, wow, wie krass kann man gegen seine eigenen Standards fahren? Was ist dein größtes Laster, was das angeht?
Ich komme nicht so häufig dazu, weil ich in dem Land nicht so häufig bin, nämlich das Heimatland meiner wundervollen Freundin, die Slowakei. Und die Slowaken haben ein Gericht, welches Brinzové halušky heißt.
Mhm.
Auch hier muss man,
kennt es nicht.
Oder? Auch hier muss man wieder schauen, das größte Laster sehe ich nicht als das, was am meisten jetzt Fett oder Zucker mit sich bringt, sondern was theoretisch mir individuell nicht gut tut. Das heißt, jemand, der zum Beispiel eine
Spüli zum Beispiel.
Ja, oder jemand, der eine Glutenunverträglichkeit hat, für den wäre wahrscheinlich das größte Laster ein fettes Frühstücksbuffet mit Croissant, Brötchen,
Fall wäre das nicht ein Laster, in dem Fall wäre das geisteskrank.
Ja, also ich meine, du kannst ja eine Glutenunverträglichkeit haben, wir sprechen jetzt nicht von einer Zöliakie, sondern einfach, wenn du eine bestimmte Dosis an Gluten überschreitest, geht es dir einfach schlecht. Du merkst es auf dem Magen, du hast am nächsten Tag Verstopfung und so weiter.
Auch dann ist ja schon...
Ja, aber das sind ja alles Sachen, die Leute in Kauf nehmen. Bei mir sind es zum Beispiel...
Aber was passiert jetzt bei dem Glijende?
Brinzové halušky, meinst du? Genau, das bringt mich zurück dazu. Bei mir ist es tatsächlich, sind es Milchprodukte und Käse, weil ich nicht in allzu großen Mengen gut vertrage. Beziehungsweise kriege ich am nächsten Tag extreme Hautirritation. Also meine Haut juckt.
Und trotzdem haust du dir das dann da rein, wenn du
das
Kaiser.
Absolut. Es sind letztendlich Kartoffelknödel, also eher wie so dicke Spätzle, muss man sich das vorstellen.
Mhm.
Mit ich weiß nicht wie vielen Kilo an Ziegenkäsesoße.
Eine ganze Ziege ist da drin.
Wahrscheinlich. Und das Ganze getoppt mit einem Berg an gebratenem Speck.
Okay. Also ich hatte das auf Rotwein gehofft, aber es zählt auch
Brüssel. Nein, aber ich könnte endlos weitermachen. Ja, also bei mir ist es dann tatsächlich auch wenn es ums Essen geht, ich frühstücke ja nicht, wie mancher schon weiß, aufgrund des Fastens, außer dem Kickstarter. Aber ab und an gibt es ein fettes, riesiges Frühstücksbuffet mit Eiern und Lachs und süßem Nachgang und Franzbrötchen und Croissants und alles, was das Herz begehrt. Das ist, glaube ich, meine Lieblingssündenmahlzeit, welche dann in regelmäßigen Abständen auch mal stattfindet.
Heißt bei mir Sonntagmorgen. Michael, genau. Vielen Dank für diese sehr unterhaltsame Folge. Ich bin sehr gespannt. Meine Damen und Herren, am Samstag, 23.11., nur noch ein paar Tage, Michael Dahmer
kommt
in
alle
der Messehalle B6 in Hamburg als Hyrox-Athlet am Start. Ausverkauftes Event. Ich hoffe, viele von euch sind dabei. Wer nicht dabei ist, folgt uns auf Instagram. Ihr könnt das alles bei mir bei Admo Fürste oder auch auf Hyrox World. Und Michael habt ihr sowieso schon auf dem Schirm. Das sehen wir an den Nachrichten, die ihr ihm reihenweise rüberdroppt.
Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Wir sind jetzt raus für heute, haben auch noch eine kleine Überraschung für euch, denn wir droppen heute im Laufe des Tages, also heute heißt Dienstag, auch noch eine kleine Bonusfolge. Hier kleiner Teaser mit zwei fantastischen Mädels. Das Double to Watch für die nächsten Hyrox-Events. So viel kann ich versprechen. Also die kleine Bonusfolge vielleicht auch mal reinhören, wenn ihr Zeit habt. Ansonsten genießt die Woche, habt eine schöne Zeit und denkt dran, keine Beschwerden.
Bis zum nächsten Mal.